Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist mal wieder der Björn und wir starten jetzt tatsächlich die zweite Staffel von dem allseits beliebten Geplauder mit Björn in der Plauderecke. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Heute ist nämlich ein Stargast da, ein Überraschungsgast sozusagen. Der Meister der Spiele, der Meister des Podcasts, der Meister der Soundmischung.
Katz und Klo. Und es ist, das macht die Katze froh. Es ist Helge Schneider.
Nein, es ist nicht Helge Schneider. Und es ist auch nicht das Quengeli. Es ist...
Das Quengeli ist aber immer mit dabei.
Ja, aber das muss heute mal still bleiben. Mhm. Ja, heute ist euer allseits beliebter Gerd, mein lieber Kompagnon, der eigentlich diese ganze Podcast-Geschichte ins Leben gerufen hat hier. Da wir ja immer diese schönen Momentaufnahmen mit den besonderen Highlights im Leben der Leser und Sammler machen, habe ich gedacht, kann man doch auch mal den Gerd fragen. Ihr kennt zwar so seine aktuellen Empfehlungen im Spielebereich und im Buchbereich sowieso natürlich durch seine vielen Rezensionen, die er auf der Seite schreibt und was er auch so im Podcast erwähnt. Aber ich glaube, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was so seine
All-Time-Favorites,
Bücher, die man immer rannehmen kann, an die man sich immer wieder erinnert, die immer wieder zitiert werden, die immer wieder das Herz erwärmen, wenn man an sie denkt.
Ja, das ist aber schön, dass du mich jetzt nicht noch nach meinem Werdegang fragst oder sowas.
Ich glaub, das wollte ich jetzt noch machen. Stell dich doch mal bitte vor.
Ich glaube, das können wir uns also tatsächlich sparen.
Na, aber ich will ja trotzdem eine meiner Einstiegsfragen stellen, weil ich würde schon ganz gern wissen, sammeln und lesen. Der unterschiedliche Stellenwert bei dir.
Da habe ich neulich mal einen recht netten Beitrag dazu gemacht, der auch für viel Gelächter bei der Samstagscrew gesagt hat, dass ich an und für sich kein Sammler bin, dass ich aber eine andere Art des Sammelns habe, eine andere Herangehensweise, die sehr, sehr viel mit Erinnerungen an bestimmte Dinge zu tun hat. Also da gehören verschiedene Aspekte wie die erste Lesesozialisierung dazu, da gehören aber auch schöne Veranstaltungen dazu, teilweise hier im Laden, teilweise der Besuch von Veranstaltungen außerhalb. Erinnere dich mal dran, wie wir damals in Angoulême waren, wie wir den Loisel getroffen haben. Und natürlich bedeuten solche Dinge unfassbar viel für mich und ich sammle dann quasi diese Momente und als repräsentative Ware habe ich bei mir dann entsprechende Comics im Regal stehen. Ich gehe auch wirklich sehr, sehr häufig in fremden Städten im Ausland oder auch im Inland einfach mal in die dortigen Comicläden, in die dortigen Nerdläden und schaue mir an, was die so machen, ob die irgendwelche Schmankerln haben, die mir überhaupt nicht am Schirm sind oder sowas. Und ich liebe das dann, mit den Leuten auch drüber zu reden. Und eigentlich sind diese Momente und der ganze Umgang, dieser Austausch viel wichtiger als eine wirklich komplette Sammlung. Aber natürlich beschäftige ich mich schon ständig damit. Aber ich lese auch viel. Also ich halte mich weiterhin nicht für einen typischen Sammler, habe aber natürlich trotzdem sehr, sehr viel zu Hause, weil ich mich einfach gern mit den Dingen, die ich mag, auch umgebe und weil ich einfach so ein Hardcopy-Fan bin.
Mhm. Zu dem Thema in andere Läden gehen, da gibt's ein paar Podcasts auch schon von dir, da gibt's echt nette Episoden. Da könnt ihr mal reinschnuppern, wenn ihr meinen älteren Podcast schaut. Zum Sammeln haben wir auch schon öfter mal irgendwas gemacht. Ich habe mal einen gemacht über den Wert einer Sammlung.
Mhm. Und auch super
und der
witzig.
Ist auch sehr schön, wenn ich darauf nochmal ganz uneigennützig verweisen darf.
Nee, super witzig.
Und da bist du, glaube ich, ähnlich gestrickt wie ich. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr zu Hause stehen als ich, aber ich sehe das auch so mit diesen Erinnerungsobjekten. Mhm. Also ich habe ja mehr so ein bisschen ein paar kleine Statuen und sowas, die mich genau an das eben erinnern, was du da gerade gesagt hast. Ne? Hast du da
ja, aber im Endeffekt sind es dann häufig auch wirklich die Momente, wie bin ich an das Objekt rangekommen?
Ja.
Hat es eine Geschichte? Hat es mir vielleicht irgendwann mal unfassbar gut so ein typisches Beispiel ist es auch, wenn ich Bücher im jugendlichen Alter richtig gut gefunden habe, dann muss ich die nicht unbedingt nochmal lesen und bestätigen, dass die gut sind, sondern habe ich die gute Erinnerung daran.
Mhm.
Ich habe das manchmal probiert und es geht nicht immer gut.
Nein, nicht
deswegen lasse ich es einfach
und
auch.
Und trotzdem ist es eine schöne Erinnerung.
Exakt.
Und trotzdem ist es dann
exakt.
Im Herzen gut gealtert.
Ja, und deswegen bleibt es auch im Regal stehen.
Genau, und deswegen bleibt es auch da, ja. Ganz genau.
Ja. Ja. Ein bisschen ähnlich möchte ich eigentlich auch jetzt an meine Favorites rangehen. wir hatten auf der einen Seite schon mal, dass natürlich so ein Festlegen von Favoriten immer eine Momentaufnahme ist. Das stimmt auf der einen Seite. Und im Endeffekt ist es auch eigentlich komplett unmöglich, jetzt sich auf einen oder zwei oder drei Favoriten wirklich einzuschießen. Weil im Endeffekt müsste man eine Liste machen mit 100 Titeln und die sind alle auf einem ähnlichen Niveau.
Ja.
Aber
außerdem haben wir auch immer noch den Freiraum gegeben, es kann sich auch um den Werk handeln.
Genau.
Zum Beispiel, ja. Ja, wo du auch nicht sagen kannst, Loisel ist immer großartig in Möbius, da ist vielleicht der ein oder andere mehr oder weniger herausragend, aber da ist es doch eher das Werk, was einem dann, der Künstler dann selber, der einen dann so beeindruckte.
Und manchmal sind es ja auch Besonderheiten in bestimmten Werken, die einen jetzt in dem Fall, in dem jeweiligen Fall, besonders berühren, besonders ansprechen. Ich habe jetzt gerade bei den Büchern mir mal überlegt, ich mache das anhand der Geschichte meiner Lesesozialisierung. Und da fange ich mit der allerfrühesten Phase an, als ich damals noch alles zusammengelesen habe, was so in den Regalen von meinen Großeltern und von meinen Eltern rumstand. Tatsächlich ist es wirklich so, dass da eine Vielzahl an ganz klassischen Büchern rumstand in den Regalen. Also dazu gehörten natürlich die damals in jedem Haushalt vorhandenen nordischen Götter- und Heldensagen.
Ja.
Dazu gehörte der Alois Theodor Sonnleitner, die Höhlenkinder, ein dreibändiges Werk, was eigentlich schon eine Fantasy-Geschichte ist. Dann habe ich unfassbar viel Karl May gelesen, sehr viele Robinsonaden, die mich eine Zeit lang mal unglaublich fasziniert haben. Ich erinnere mich da vor allem noch an den Sigismund Rüstig und den schweizerischen Robinson. Das waren so meine Lieblinge. Dann habe ich vom Fritz Stäuben den Tecumseh gelesen, vom Kocher den Temutschin und so weiter. Also wirklich ganz, ganz viel. Und das waren sehr häufig alte Werke. Und aus dieser sehr frühen Phase meiner Sozialisierung mit dem Lesen stammt, glaube ich, auch ein Aspekt, dass ich schöne, teilweise antiquierte Sprache mag. Einer der Gründe, warum ich auch solche Sachen wie Herr der Ringe bis heute immer noch sehr, sehr gut finde oder auch den Ted Williams Drachenbeinthron bis heute sehr gut finde. Aber das letzte Mal, relativ aktuell, dass mir das passiert ist und deswegen ist es auch mein Titel Nummer 1, war das von der Caroline Ronnefeld Quendel. Die Quendel-Trilogie, die mich einfach sprachlich so unfassbar gepackt hat und so berührt hat und so wertvoll ist für mich, dass die Geschichte, die natürlich trotzdem sehr, sehr schön erzählt ist und auch der Aufbau, wie Situationen erzeugt werden, ist sehr, sehr kostbar und wundervoll. Aber trotzdem hat in allererster Linie mich bei dem Werk der sprachliche Aspekt so fasziniert, dass ich mir teilweise ganze Episoden laut vorgelesen habe, dass ich immer wieder zurückgeflogen bin, dass ich in den Sätzen schwelgen musste. Und das ist, finde ich, schon auch eine ganz, ganz besondere Geschichte. Das ist nach wie vor ein relativ aktuelles Werk von ihr.
Da hast du doch die Empfehlung vom allseits geschätzten
Dennis Schäck
bekommen. Ja. Letztes Jahr, als er hier war, gell?
Da ja, weil das bei mir eben ein bisschen durchgefallen war, ursprünglich, weil es so nach Jugendbuch gewirkt
hat.
Ja,
und es sieht auch so, ich muss sagen, so von der Aufmachung ist es jetzt auch nicht der super Hingucker.
Nee.
Und dadurch kann einem das schon mal durchrutschen und umso schöner, dass der Dennis das erwähnt hat.
Also ein großartiges Werk, wirklich ganz, ganz toll. Ja,
schön.
Das war also mein also Urbeginn
tatsächlich, jetzt haben wir es immer von ganz weit hinten gekommen und dann ist trotzdem einer deiner drei Favoriten was ganz Neues. Sehr schön. Wie geht's weiter?
Ich habe mich da auch immer ein bisschen bemüht, dass ich mich quasi aus der Geschichte rantast an Sachen, die aktuell wieder sowas erfüllen. Und die zweite Phase bei mir, erinnere mich noch total gut, habe ich meine Eltern dann auch unglaublich damit genervt, das war die Vorlesephase. Die hat auch sehr, sehr früh begonnen. Wenn ich was toll fand, musste ich das auch erzählen oder performen oder vorlesen, um andere daran teilhaben zu lassen. Eine Geschichte, an die ich mich noch ganz, ganz lebendig erinnere, ist von Ray Bradbury, gehört eigentlich lose zu den Mars-Chroniken, ist nicht in dem Originalband Mars-Chroniken drin, gehört aber trotzdem dazu, da gibt's ja noch einige Geschichten, die da auch mit reinspielen. Ja. Und ich hatte damals die Version aus einem Perry-Magazin, der Brunnen, beziehungsweise einer, der wartet, wie es in der Übersetzung damals hieß, finde ich übrigens bis heute besser als die Taschenbuchübersetzung in Mechanismen der Freude. Da war es dann Ich warte. Wobei ich die Mars-Chroniken an sich natürlich auch extrem gut finde. Eine Geschichte des Ufer gehört zum Beispiel dazu, die ich immer noch gern heute vorlese, weil die ganz kurz und prägnant und unfassbar schön beschreibt, wie die Stimmung am Anfang bei der Mars-Besiedlung war. Und sowas liebe ich einfach, wenn jemand mit wenigen Worten was unfassbar Tolles dahin zaubert.
Weiß man ja von mir auch, dass ich auch totaler Story-Liebhaber bin. Ist auch immer wieder mal Bände dazu empfehle. Das ist genau das, was du nämlich sagst, dass man in dieser Prägnanz so kurz einen Sachverhalt, einen Weltentwurf, einen Charakterentwurf darstellen kann. Das ist eigentlich die wahre Meisterschaft beim Schreiben. Ja, dass ich nicht 500 Seiten brauche, um diesen Charakter oder diese Welt zu entwerfen. Ja.
Trotzdem liegt es mir natürlich dann auch schon, wenn das, was ich vorlesen kann, auch schön ist. Und zwar schön im Sinne von wohlformuliert. Und auf der anderen Seite lese ich lieber schöne Welten, die dürfen ruhig auch kindliche, märchenhafte Welten sein, lieber schöne Welten vor, als harte, nüchterne, natürlich auch perfekt erzählte oder perfekt, also was weiß ich, die Alchimiera Neurobeast finde ich ein unfassbar geniales Buch, Wahnsinn. Aber das würde ich nicht gerne vorlesen, weil es einfach zu nüchtern und zu hart und so anders ist. Eins meiner meist vorgelesenen Bücher ist wahrscheinlich Wolle Waschbär von Hildebrand. Das ist ein altes Kinderbuch. Mega. Anhalter habe ich auch immer wieder mal zitiert. Bradbury habe ich oft vorgelesen. Und natürlich auch
Walter
Mörs. Du hast mich erwischt.
Also da hätte ich mich jetzt auch sehr gewundert, wenn er jetzt nicht bei den Top 3 dabei gewesen
wäre. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, zum Beispiel auf Hochzeiten habe ich häufig schon Auszüge aus Rumo vorgelesen, weil es für mich eines der schönsten Bücher überhaupt über Liebe an sich ist. Es ist eben so schön, dass ich auch die Aussage und die Formulierung teilen möchte. Und das ist jetzt auch genau das, was jetzt wieder passiert ist. Im Urlaub habe ich Insel der 1000 Leuchttürme gelesen. Dann haben wir es sogar noch gehört, obwohl ich ja eigentlich der Meinung bin, dass nur der Dirk Bach den Mörs perfekt lesen konnte, war aber trotzdem schon auch schön. Und jetzt im Moment lesen wir es uns gerade abends gegenseitig vor und es macht einfach unfassbar viel Spaß, den Walter Mörs zu lesen. Das ist traumhaft schön zu schwelgen in seinen Abschweifungen, in seinen Erklärungen, dann sich noch die Bilder gegenseitig zeigen und einfach in dieser Welt zu versinken.
Absolut.
Und der macht einfach auch Spaß, laut ausgesprochen zu werden. Deswegen würde ich den jetzt auch als den aktuellen Titel, der in diesem Bereich wirklich ganz, ganz wichtig ist, nehmen.
Sehr schön, sehr schön.
Phase Nummer 3, war ich schon ein bisschen älter.
Jetzt nur noch die 18-Jährigen dürfen jetzt nur noch
sagen. Naja, aber das sind einfach Bücher, über die man diskutieren möchte. Bücher, die das Denken anregen, Bücher, die möglicherweise unterschiedlich interpretierbar sind, die manchmal politische oder soziale Aspekte,
philosophische
Aspekte berühren oder ausformulieren, was ja im fantastischen Bereich auch ganz, ganz häufig der Fall ist und immer wieder verwendet wird auch. Also Schneekugelwelten, um eine Systematik zu verdeutlichen und auch funktionieren zu lassen. Und im Endeffekt ist es genau so eine Schneekugelwelt, an die ich mich da sehr, sehr gut erinnere. Das war nämlich der Einstieg in diese Diskussionsphase, damals auch noch in der Zeit, wo der Science-Fiction-Stammtisch über meinen Vater halt sehr, 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 also ich als kleiner Knirps da, ich dürfte schon dabei sein und dürfte Sachen machen. Und wo wir auch noch ganz viel auf Cons gefahren sind, auf große Cons, Berlin damals und was weiß ich alles. Und wo ich dann auch große Leute kennenlernen durfte, und deren Werke und auch deren Interpretationen dann teilweise davon. Und das erste Buch war eindeutig Planet der Habenichtse, über das ich unfassbar viel geredet habe, wo auch immer wieder Diskussionen offen waren. Und natürlich, die Le Guin stellt ja da auch zwei Weltentwürfe nebeneinander, ohne sie wirklich zu werten. Also endgültig. Und im Endeffekt gehen ja auch beide einen Bach runter.
Ja. Also, du sollst werten.
Genau solche Sachen.
Du sollst lesen und werten. Sie gibt keine Wertung. Sie gibt dir keine Wertung.
Genau solche Dinge sind für mich immer unfassbar wichtig. Und da muss ich, da komme ich natürlich auch nicht am Ian Banks vorbei, mit dem ich nächtelang mit meinem guten Freund Pete drüber diskutiert habe, weil wir einfach, ob es erstrebenswert ist, in einer solchen Welt zu existieren oder ob diese Welt eher ein Albtraum ist. Und es ist wirklich in beide Richtungen interpretierbar. Mehrfach eben nicht ausdiskutiert, sondern durchdiskutiert haben, weil ausdiskutieren kannst du es ja nicht, weil ja beides möglich ist.
Wir können da auch auf einen Podcast verweisen, da hast du schon mal ausführlich was über die Welten des Ian Banks und diese unterschiedliche Sichtweise von Pete und dir gemacht, da kann man auch mal reinhören, ist nämlich auch sehr spannend.
Genau, aber das ist zum Beispiel auch wieder passiert beim eines Menschen Flügel.
Mhm. Ja.
Ja. Natürlich ist das eine wunderbare Welt, aber natürlich ist es auch eine beschränkte Welt, eine kastrierte Welt, eine Welt, die den Menschen die Freiheit nimmt.
Ja.
Also auch da ist unfassbar viel Potenzial, um nochmal drüber zu reden und auch offen zu diskutieren und zu philosophieren. Und da bin ich jetzt wieder bei der IKI. Da hatte ich nämlich neulich eine ewig lange Diskussion bei dem Neurobeast, ob das eine Utopie oder eine Dystopie ist. Und es ist einfach beides.
Mhm.
Der Menschheit ist natürlich unfassbar viel geglückt und wir haben sehr, sehr viele Probleme ausgeräumt, die jetzt gerade aktuell auch immanent drohen, wie Klimaveränderung und sonst irgendwie was. Aber die Frage ist, ist es wirklich bekämpft oder ist es eigentlich die Büchse der Pandora, die geöffnet ist? Ist es eigentlich ein scheinbarer Erfolg, der einen unglaublichen Rebound kriegen kann? Und das ist in dem Neurobeast schon sehr, sehr offen und ganz bewusst auch offen. Natürlich können auch solche Bücher nur zum Diskutieren anregen, die halt bewusst offene Stellen lassen.
Ja klar, wenn du alles klar darstellst, so und so ist es, zack, bumm.
Weißt du, ich mag kein ambitioniert politisches Buch lesen, das einem nur eine Wahl lässt. Das kann schon mal ganz interessant sein, aber das wird mich nie so lang beschäftigen wie ein Buch, wo ich selbst die Wahl treffen muss. Für was entscheide ich mich? Was ist für mich wirklich wichtig? Und nur dann kann ich auch mit anderen Leuten mich darüber austauschen. Deswegen ist da die IKI definitiv für mich im Moment die Nummer eins. Natürlich aus der Geschichte.
Also in der Momentaufnahme
genau.
Ist die IKI jetzt dein
drittes. Habe ich lange nicht mehr sowas Tiefes und sowas mich auch wirklich lang drüber nachdenken lassen, das gelesen.
Schön.
Ja, und dann muss ich jetzt einen vierten Punkt einführen.
Oh.
Du hattest ja bisher immer nur drei.
Ja. Da haben ein paar schon getrickst. Der Horst hatte da auch schon getrickst und hat einen vierten noch reingebracht, aber dann darfst du das
nicht. Ich trick's jetzt nicht, sondern ich nehme noch eine Herangehensweise, die bisher komplett rausgefallen ist, die für mich aber natürlich total wichtig ist. Ich interessiere mich ja nicht nur für Bücher und Comics, sondern ich interessiere mich ja auch ganz, ganz viel für Spiele und im speziellen Rollenspiele. Und ich will jetzt aber überhaupt nicht auf dem Rollenspiel hinaus, sondern ich will auf Bücher hinaus, in deren Welten ich mich sehr, sehr lange aufgehalten habe, in denen wir gespielt haben, die ich als Spielleiter, als Spielwelten genutzt habe. Und da gibt's unfassbar viele. Da gibt's Trash. Wir haben Charity von Holbein haben wir in dieser Welt gespielt. Wir haben John Sinclair Welten gespielt. Wir haben Randall Garrett Gandalara-Zyklus haben wir gespielt in dieser Welt in der Zukunft, wo das Mittelmeer ausgetrocknet war und sonst irgendwie was. Wir haben in Lovecraft-Welten gespielt, da gibt es ja sogar offizielles Rollenspiel dazu. Ja. Genau. Fritz Leiber, Langmar, rauf, runter, über, rüber und
jetzt kommt's.
Wir haben in den Welten von Le Bracket über viele Jahre gespielt. Und zwar in der Trilogie um den sterbenden Stern Skite, das eigentlich ein Science-Fiction-Roman ist, wo es um eine Welt geht, in der, ja, wie bei uns eben auch, mit Energie und mit den natürlichen Ressourcen Raubbau getrieben wurde und dann aber auch noch schlimme Dinge passiert sind und die Welt im Endeffekt unbewohnbar geworden ist. Und jetzt die Menschen von dort fliehen müssen, irgendwie schon den Deckel drauf gehalten haben, sich damit irgendwie arrangiert haben. Es gibt halt alte archaische Mechanismen, die das Ganze niederhalten, um die nach wie vor schwelende Brisanz der ganzen Situation auch ein bisschen zu verschleiern. Und wir haben das Ganze aber in eine Fantasy-Welt transferiert, wo halt mit bösen, abartigen Arten von Magie experimentiert worden sind, also mächtige Energiequellen angezapft worden, die nicht mehr kontrollierbar waren und die so nach und nach zu einer Schädigung eines fernen Kontinentes geführt haben. Und dieser wird entdeckt und wir haben dann darauf gespielt quasi. Also nimm statt Raumschiffen Schiffe, nimm statt anderer Planet, anderer Kontinent und schon funktioniert das Ganze. Und im Endeffekt haben wir die ganze soziale Struktur, die ganze Geschichte und all das, was in diesen Science-Fiction-Romanen passiert, dann als Fantasy-Rollenspiel über 3 Jahre gespielt. Und irgendwie haben wir uns neulich über...
Deswegen war das mit die Betonung so auf Lee Brackett, weil ich oder wir uns über das Buch Das lange Morgen unterhalten haben von der Lee Brackett. Und da muss man dazu sagen, die Lee Brackett hat in einer Zeit geschrieben, in den 50er Jahren, die meisten Werke und ist brandaktuell bis heute mit den Themen, was unfassbar ist und deswegen ja auch wundervoll, dass Das lange Morgen zum Beispiel wieder aufgelegt wurde.
Das lange Morgen ist ja sogar ein ähnliches Thema eigentlich.
Ganz genau.
Das ist ja der Witz.
Ganz genau.
Und nachdem ich Das lange Morgen gelesen habe, habe ich meine alte Welt, die in der alten Skite-Geschichte von ihr spielt, die damals, glaube ich, bei Pavel Möwig rausgekommen ist in der Terra-Fantasy-Reihe. Echt großartig. Natürlich auch die wahrscheinlich schlecht übersetzt und gekürzt, aber irrelevant. Mir hat die Geschichte gereicht. Ich fand das alles toll. Und wir haben uns da über Jahre drin aufgehalten. Also das ist ja schon echt der Hammer. Und jetzt, mittlerweile habe ich ganz andere Gruppen, habe ich mich daran wieder erinnert, wie ich das lange Morgen gelesen habe. Und habe da noch ein paar Aspekte davon mit eingebaut, was sehr, sehr gut passt. Und wir haben jetzt gerade wieder so die ersten 3 Spieleabende in dieser Welt verbracht und deswegen muss ich natürlich sagen, schwierig da draus ein Loblied auf die Lee Brackett an sich nur zu machen, ausschließlich, sondern ich würde das Loblied echt auch nochmal ein bisschen auf den Carcosa Verlag, der da ein unfassbar geniales Programm hingezaubert hat. Natürlich ist Das lange Morgen ein sensationelles Buch, aber eigentlich sind die alle, die da gerade erschienen sind und auch erscheinen werden. Es kommt ja noch eins von der Lee Brackett raus. Wirklich was ganz, ganz Großartiges.
Ja, tatsächlich muss ich da dem Gerd absolut zustimmen. Die Besprechungen für die Bücher sind alle auf unserer Seite vom geschätzten Horst schon gemacht. Und ich habe jetzt da auch einiges im Urlaub durchgelesen. 3, 4 Bücher aus dem Carcosa Verlag, weil es einfach so schön ist und so gut ist, so toll aufgemacht, alles neu übersetzt.
Also die Übersetzung ist auch, wenn man das vergleicht, wie das früher war, schon echt unfassbar.
Ja, und es macht wirklich ein ganz, ganz große Freude, endlich mal wieder einen Verlag zu haben, der mit so viel Herz ans Thema rangeht.
Und mit so viel Sachverstand auch.
Und Herz und Sachverstand.
Herz und Sachverstand, das ist ja auch eine ganz, ganz angenehme Kombination, muss ich sagen, weil nur Herz reicht halt nicht und nur Sachverstand ist manchmal auch scheiße.
Also insofern, bin ich voll dabei. Also das.
Insofern würde ich jetzt trotzdem die Lee Brackett als 4. Punkt, obwohl das auch wieder auf einem ähnlichen Niveau wie viele andere Sachen stehen. Aber in den Welten mit Dingen, mit denen ich mich sehr lange, lange, lange Zeit beschäftigt habe, ist das eine von denen, die für mich unfassbar wichtig sind.
Ja, wunderbar. Also,
Ja,
Gerd, 4 reingemogelt. Jetzt müssen wir mit der Zeit hier ein bisschen gucken, du.
Ich bin entspannt. Ich muss es ja eh schneiden. Schauen wir mal, wie ich mich zensiere.
Wie du zensierst mich. Das geht gar nicht.
Also pass auf, wir können es ja auch einfach ganz anders machen. Wir teilen die Folge an der Stelle jetzt und schieben dann den 2. Teil mit den Comics einfach hinterher.
Ja, das können wir natürlich auch machen. Wir haben nämlich echt schon ganz schön viel und es ist aber auch schön und rund. Ja.
Das ist halt einfach so, ne? Wenn die beiden Chefs sich miteinander unterhalten, dann kann man ja ruhig mal so ein bisschen die Regeln beugen. Das haben wir schon öfters gemacht. So.
Ja, das ist doch eine gute Idee. Da wird es eine Doppelfolge. Oh, mit Cliffhanger. Ja, gut, Gerd, dann brechen wir jetzt hier ab. Dann wünschen wir allen da draußen ein schönes Wochenende. Und ich sag dann einfach jetzt hier unser bekanntes Ciao und Bye Bye, euer Bern. Und du?
Lustig war's. Ciao, arrivederci, euer Gerd.